Schön, dass Sie wieder reinhören. Hier ist Sterbewelten, der Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus. Ja, und ich habe heute eine Gästin, die Palliativmedizin in Deutschland geprägt hat wie kaum eine andere. Frau Professor Dr. Claudia Bausewein. Sie ist Direktorin der Klinik für Palliativmedizin am LMU-Klinikum in München und Inhaberin des dortigen Lehrstuhls. Seit 2021 leitet sie zudem als Präsidentin die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Und ich bin ehrlich, vor diesem Interview war ich schon etwas aufgeregt. Denn Frau Dr. Bausewein ist die führende Expertin für die Versorgung und Begleitung schwerstkranker Menschen. Im Gespräch wollte ich von ihr wissen, was sie dazu bewegt hat, ihr Leben ganz der Begleitung Sterbender zu verschreiben. Wir sprechen auch darüber, wie angehende Medizinerinnen und Mediziner lernen können, dem Tod zu begegnen und was gute Kommunikation am Lebensende ausmacht. Und natürlich habe ich mit ihr auch über ein Thema gesprochen, das mich seit längerem sehr beschäftigt, den assistierten Suizid. Eines ist Frau Professor Dr. Bausewein jedoch sehr wichtig, wie sie mir im Nachgang des Interviews noch sagte. Sie erwähnt im kommenden Gespräch vor allem die Palliativstation des Klinikums. Aber gerade wenn wir uns über die Arbeit der Teams und deren Kommunikation unterhalten, dann schließt das für sie immer auch die SAPV-Teams ein. Also die Teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung am Klinikum. Ja, wie gesagt, ich war etwas nervös vor unserem Gespräch, aber ich war auch sehr gespannt, ob bei so viel fachlicher Expertise auch Raum für die leisen und menschlichen Töne bleibt. Und ich wurde nicht enttäuscht.
Frau Professor Bausewein, wie hat denn Ihr Morgen heute auf der Palliativstation begonnen?
Gar nicht. Weil ich natürlich nicht jeden Tag auf der Palliativstation bin. Ich wäre eigentlich heute früh im SAPV-Team gewesen. Hab das aber geknickt wegen des Streiks, weil ich noch einen Zahnarzttermin hatte und das wäre sich dann nicht ausgegangen, sodass ich tatsächlich 3 Stunden zu Hause am Schreibtisch gesessen bin, was extrem gut war, um mal E-Mails, paar aktuelle Personalfragen und so weiter abzuarbeiten.
Sehr gut. Jetzt haben wir gleich einen Fachbegriff gehabt, SAPV. Da will ich dann später auch nochmal einsteigen, aber vielleicht fangen wir mal ganz tiefer noch drunter an, für alle, die noch gar keine Berührungspunkte haben. Was genau ist eigentlich Palliativmedizin und vor allem, was ist es nicht?
Palliativmedizin fokussiert sich auf die Begleitung und Betreuung von schwerkranken Menschen und Menschen am Lebensende, die aufgrund ihrer fortschreitenden Erkrankung körperliche, psychische, soziale und spirituell existenzielle Fragen und Probleme haben. Und Palliativversorgung, Palliativbetreuung fokussiert sich darauf, die Lebensqualität dieser Menschen möglichst zu verbessern, zu erhalten und wenn es dann soweit ist, dass sie in die Sterbephase kommen, sie auch in dieser Zeit entsprechend zu begleiten. Und da sind wir gleich bei dem Punkt, was Palliativmedizin nicht ist, nämlich nur Sterbebegleitung, sondern palliativmedizinische Betreuung sollte idealerweise lang im Vorfeld der eigentlichen Sterbephase, also der letzten Lebenstage, beginnen. Das heißt, wir sprechen hier vielleicht sogar vom letzten Lebensjahr oder zumindest den letzten Lebensmonaten und letzten Lebenswochen. Das wäre der ideale Zeitraum, in dem Palliativversorgung beginnen sollte.
Alles klar. Jetzt ist es ja noch eine relativ junge Disziplin, wenn ich es jetzt mit anderen Disziplinen vergleiche. Können Sie sich an den Moment in Ihrer Laufbahn erinnern, wo Sie gesagt haben, ja, in dem Bereich will ich tätig sein und was war da ausschlaggebend?
Diesen einen Moment gab es so nicht, sondern das war ein Hineinwachsen. Ich habe nach meinem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Krankenhaus und habe da erstmals Kontakt mit mehreren sterbenden Patienten gehabt. Und das hat mich einerseits angesprochen und ich habe mich gerne um diese Menschen gekümmert und gleichzeitig hat mich abgeschreckt zu erleben, wie mit ihnen umgegangen wurde. Sprich, die Schmerztherapie, die generelle Art und Weise der Kommunikation, des Umgangs. Das war Mitte der 80er Jahre. Ich habe dann Medizin studiert und habe schon relativ früh im Studium Kontakt zu Reinhold Iblacker bekommen. dem Jesuiten, der den Christophorus Hospizverein mitgegründet hat, weil mich dieses Thema eben nicht losgelassen hat. Und über Reinhold Iblöcker bin ich zur Hospizbewegung gekommen, bin zum CHV gekommen, habe in meinem Studium sehr viel Zeit im CHV verbracht, alles Mögliche dort auf den Weg gebracht, nicht nur die Vereinszeitschrift, sondern auch einen Arbeitskreis, haben das Archiv weitergeführt, das Reinhold begonnen hatte und verschiedenes andere. Und bin dann über meine Doktorarbeit, über erste Tätigkeit in der Klinik zu einer Tätigkeit auf einer Palliativstation in Oxford gekommen. Mhm. Und so ist sozusagen mein Engagement immer tiefer geworden. Und dann im Laufe der Zeit als junge Assistenzärztin wurde schon klar, dass ich in diesem Bereich überwiegend tätig sein möchte. Das Problem war, diesen Bereich gab es in Deutschland nicht Mitte der 90er Jahre. Und das mit zu entwickeln und mit zu gestalten gehört sicher zu einer meiner, sage ich jetzt mal, lebensgeschichtlichen Ereignisse. Und so bin ich eben reingewachsen. Aber es gab nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, das ist das Fach, das ich machen will, weil es das Fach schlichtweg nicht gab.
Okay, es hat sich so ergeben quasi über den Lauf der Zeit. Jetzt haben Sie ja den Pater Iblöcker gerade noch genannt, aber es gibt ja eine Figur, die ganz zentral ist für die Hospizbewegung. Wir sprechen von Cicely Saunders. Und da würde mich interessieren, Sie haben sie persönlich getroffen. Können Sie uns sagen, was diese Frau so besonders gemacht hat und was wir ihr eigentlich zu verdanken haben?
Ich hatte tatsächlich das Glück, Cicely Saunders mehrfach in meinem Leben zu begegnen. Das erste Mal war, ich glaube 1988, 1989 über einen Kontakt von Reinhold Iblöcker. Da habe ich noch Medizin studiert, habe ich sie einmal in St. Christophers besucht. Da waren meine Englischkenntnisse noch so rudimentär, dass ich mich im Nachhinein noch dafür schäme. Aber es war ich als Studierende und sie als, ja, schon damals hat sie 20 Jahre schon St. Christophers geleitet, einfach eine weltberühmte Persönlichkeit mit einer unheimlichen Ausstrahlung, mit einer wahnsinnigen Überzeugung, mit einem sehr, sehr tiefen Glauben, die sehr klar wusste, was sie wollte. Mhm. Und ich so als kleine Studierende, da war ich einfach nur so, wow, ich habe diese Frau gesehen oder mit ihr geredet und sie erlebt. Ich hatte dann aber das Glück, als ich mein Masterstudium von 2001 bis 2003 gemacht habe, dass ich da einen Studentenpreis gewonnen habe, den sogenannten Cicely Saunders Preis. Mhm. Da bin ich ihr nochmal begegnet. Und dann habe ich 2005 ein PhD-Fellowship angefangen in London, das tatsächlich finanziert war von der Cicely Saunders Foundation oder von Cicely Saunders International. Cicely Saunders hatte immer diese Vision schon sehr frühzeitig, dass sie Menschen und Professionelle fördern möchte, die in diesem Bereich tätig sind und zwar am besten auch akademisch fördern. Mhm. Und deswegen hat sie eine eigene Stiftung gegründet, dieses Institut mit errichtet am King's College. Und diese Stiftung hatte dann sogenannte PhD-Fellowships. Ja. Und ich war tatsächlich der erste Cicely Saunders Fellow dann gewesen. Also ich war die erste, die so ein Fellowship von ihrer Stiftung bekommen hat. Und in diesem Rahmen habe ich Cicely Saunders öfter 2005 noch gesehen. In verschiedenen Kontexten. Ich habe sie zwei oder dreimal in St. Christophers besucht, als sie selbst als Patientin schon dort gelegen ist. Und ich hatte tatsächlich das Glück, sie das letzte Mal zu sehen an ihrem Geburtstag, etwa 3 Wochen bevor sie verstorben ist. Das war meine letzte Begegnung mit ihr und es war immer inspirierend gewesen. Sie war auch dann im hohen Alter und mit Erkrankung extrem interessiert, was ich mache. Mhm. Ich hatte als Thema für meinen PhD Atemnot und sie hat selber aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung an sehr starker Atemnot gelitten. Und sie wollte immer wissen, was wir da jetzt machen und sie hat ihre eigenen Erfahrungen geteilt. Hatte den klassischen englischen Humor. Also ich kann mich noch erinnern, als eine der Pflegekräfte nachmittags um 5 reinkam, ihr einen Whisky hingestellt hat und Cicely Saunders ganz trocken sagte, it's still the best painkiller. Das war einfach Dame Cicely. Ja, sie war eine beeindruckende Persönlichkeit und ich meine, wenn man sich anschaut, was sie tatsächlich alles in Bewegung gesetzt hat und was sie weltweit bewirkt hat und wie sie dieses neue Fachgebiet mit gestaltet hat und letztlich diese Überzeugung, wie wichtig es ist, Menschen gerade am Lebensende adäquat zu betreuen und sie nicht fallen zu lassen und sich nicht zu kümmern und sie zu vernachlässigen, wie das ja lange in der Medizin der Fall war, sondern wirklich diese Phase, die ja letztlich die vulnerabelste Phase unseres Lebens ist, diese Phase adäquat zu begleiten, und zwar Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit, auch dieses Konzept des Total Pain stammt ja auch von Cicely Saunders, also dieser ganzheitliche Schmerz. Ja, all das war für mich einfach eine große Inspiration, mit ihr Kontakt zu haben, ins Gespräch zu kommen und zu merken, dass sie bis zum Schluss selbst auch dafür brannte und dass ihr ein Riesenanliegen war, eben auch jüngere Menschen, die sich akademisch weiterentwickeln wollen, die letztlich auch dann ja Leader in ihrem Bereich werden, entsprechend auch zu unterstützen. Und ihr habe ich letztlich diese 5 Jahre in London zu verdanken, sonst wäre ich dort nicht gewesen. Und dann alles, was danach gekommen ist, das wäre ohne Cicely Saunders und die Zeit dort tatsächlich nicht möglich gewesen.
Sind Sie denn da belächelt worden von anderen Kollegen? Also gerade wenn ja die Palliativmedizin noch überhaupt nicht bekannt war, kann ich mir vorstellen, dass es dann Kollegen gab, die erstmal komisch geguckt haben.
Ja und nein. Es gab tatsächlich viele, die so ein bisschen irritiert beobachtet haben, was ich da auch in meiner jungen Assistenzarztzeit gemacht habe, weil das mit der Sterbebegleitung, das war ihnen einerseits suspekt und andererseits nur Händchen halten sei keine ärztliche Aufgabe.
Interessant.
Aber viele haben mich als sehr ernsthaften Menschen kennengelernt und deswegen konnten sie sozusagen das Thema nicht ganz hinten runter kippen lassen. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, was ich denn in dem Bereich will, da kann man ja keine Karriere machen. Es war nie mein Ziel gewesen, Karriere zu machen, auch wenn es vielleicht anders aussieht nach außen. Mhm. Aber ja, den Bereich gab es einfach nicht. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich einer der wenigen Bereiche im Gesundheitswesen in den letzten Jahrzehnten gewesen, wo man so aktiv mitgestalten konnte.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Wenn Sie jetzt mal so an Ihr eigenes Medizinstudium denken und jetzt an die Studenten heute, da hat sich ja, denke ich, einiges verändert, also gerade was auch Palliativmedizin angeht. Ist das heute ein Pflichtfach für angehende Ärzte?
Palliativmedizin ist seit 2013 Pflichtlehr- und Prüfungsfach. Das heißt, die Medizinstudierenden müssen Kurse belegen, Pflichtkurse. Sie müssen eine Klausur schreiben, um einen Schein zu bekommen. Und diesen Schein brauchen sie, um dann im Studium weiter voranzukommen.
Und in Ihrem Studium war der Tod da überhaupt ein Thema? Also jetzt so, wie wir es jetzt verstehen, in der Palliativversorgung, in der Hospizarbeit?
Ich würde mal sagen, im weitesten Sinne, er war kein Thema gewesen. Es gab tatsächlich überhaupt nur 2 Professoren, die Ethikvorlesungen angeboten haben. Ethik gab es ja als Fach auch nicht damals, aber es gab einen Internisten und einen Gynäkologen, die jeweils Ethikvorlesungen angeboten haben, in die ich auch gegangen bin, weil mich das natürlich interessiert hat. Aber ansonsten darüber hinaus kann ich mich nicht direkt erinnern, dass Sterben und Tod explizit Thema gewesen sind. Um nur ein Beispiel zu sagen, ich hatte mich irgendwann entschieden, meine Doktorarbeit in dem Bereich zu machen und ich bin ein Jahr rumgelaufen, um jemanden zu finden, bei dem ich meine Doktorarbeit machen kann, weil keinen dieses Thema interessiert hat oder keiner an dieses Thema dran wollte.
Aber Sie sind fündig geworden dann letzten
Endes. Ich bin mit Unterstützung von Reinhold Iblacker und Elisabeth Albrecht fündig geworden, ja.
Sehr schön. Sie haben schon angedeutet, dass es für die Medizinstudenten jetzt auch ein verpflichtender Part ist, aber wie viel macht denn das aus? Also über wie viele Stunden reden wir denn da? Wie groß ist denn der Anteil im Gesamtstudium? Können Sie das einschätzen?
Das ist von Universität zu Universität unterschiedlich. Mhm. Wir hier an der LMU haben seit fast 15 Jahren in 2 Semestern, also im übertragenen Sinn etwa 5. Semester und im 9. Semester, jeweils 3 Doppelstunden, die Studierenden als Pflichtfach, als Seminar besuchen müssen. Das ist also erstmal nicht viel. Zusätzlich gibt es einige wenige Vorlesungen und nochmal zusätzlich gibt es dann eine Woche ein Wahlfach, also das können die dazu wählen und sie können ihr praktisches Jahr bei uns machen, ein Tertial, also 3 bis 4 Monate. Das ist erstmal nicht viel, wobei natürlich palliativmedizinische Aspekte auch in anderen Gebieten unterrichtet werden. Okay. Also die Schmerztherapie ist ein ganz eigenes Fach. Die Medizinethik kommt da natürlich dazu, die Kommunikationskurse, die außerhalb der Palliativmedizin stattfinden, sodass wir tatsächlich das Thema schon immer besser auch etablieren konnten. Und das merken wir vor allen Dingen auch daran, dass die jungen Assistenzärztinnen wissen, was Palliativmedizin ist, mhm, und in der Regel einordnen können, auch die Hürde, uns dazu zu holen, vielleicht nicht so niedrig ist, wie das auch dann bei teilweise älteren Kollegen ist. Also es hat sich insgesamt sehr stark geändert, mhm, sodass, glaube ich, jeder grundsätzlichen Begriff von Palliativmedizin hat, wenn er aus dem Studium rausgeht. Was aber nicht heißt, dass da jetzt wahnsinnig große Kenntnisse da sind. Mhm. Aber ich sage den Studierenden immer, mir geht es nicht darum, dass sie alle als Palliativmediziner das Studium verlassen, sondern mir geht es darum, dass sie wissen, es gibt dieses Fach, es gibt die Möglichkeit, sich immer und überall Unterstützung zu holen, mhm, und das müssen sie machen und das erwarte ich von ihnen, aber nicht, dass sie jetzt das letzte Detail über irgendeine Schmerzmedikation wissen.
Okay, aber wäre Ihr Wunsch, dass das noch mehr wird in der Lehre oder sagen Sie, nee, so als Grundlage passt ganz gut?
Mei, da habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich würde ich gern, dass die mehr machen. Auf der anderen Seite, mehr an Inhalt bedeutet immer, dass andere Fächer zurückkürzen müssen, weil wir können das Studium nicht ausdehnen. Mhm. Ja, es gibt einfach, es sind, glaube ich, knapp 600 Stunden. Es gibt einfach diesen Umfang. Ja. Und wenn wir fordern, wir brauchen mehr Palliativmedizin, dann muss irgendjemand zurückstecken. Mhm. Und im Vergleich zu früher, finde ich, haben wir da schon relativ viel erreicht und Palliativmedizin ist in der Regel ein sehr beliebtes Fach. Mhm. Es gibt wenige Studierende, die sich sehr schwer tun oder nichts damit anfangen können, aber wir haben meistens sehr, sehr gute Rückmeldungen bei den Evaluationen, mhm, und ich gehe mal davon aus, dass wir dadurch schon auch so ein bisschen in der Erinnerung der Kolleginnen und Kollegen bleiben.
Sehr gut. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über die Sprache am Lebensende sprechen, auch über Kommunikation generell. Und vielleicht mal so ganz allgemein gefragt, warum ist die Kommunikation und die Sprache am Lebensende so wichtig?
Also Kommunikation ist im Gesundheitswesen extrem wichtig, mhm, nicht nur am Lebensende, sondern ganz grundsätzlich. Wir gehen davon aus, ich glaube, dass die Zahl unterschätzt ist, dass wir als Ärztinnen und Ärzte etwa 200.000 Gespräche in unserem Berufsleben führen. Mhm. Und ich sage immer, das ist die Prozedur, für die Kolleginnen und Kollegen mit am schlechtesten ausgebildet, mhm, sind. Das haben wir in der Zwischenzeit in vielfältiger Art verändert, dass die wirklich auch Kommunikation lernen müssen. Aber Kommunikation ist auch deswegen wichtig, es sozusagen als eine Maßnahme und auch als erlernbar mit Werkzeugen zu beschreiben, weil alle denken, wenn wir den ganzen Tag reden, dann kommunizieren wir auch gut. Und das ist nicht richtig. Nur weil wir den ganzen Tag reden, sind wir noch lang nicht gut in der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, mhm, und ihren Angehörigen. Und wir können über die Kommunikation auch in sehr schwierigen Lebenssituationen extrem viel Gutes bewirken. Mhm. Und wir können genauso gut sehr viel kaputt machen. Und wir erleben beides. Ja? Ja. Schlechte Kommunikation kann viel zerstören bei den Patientinnen und Patienten und gute Kommunikation kann das Gefühl von sich verstanden fühlen, von angenommen fühlen, von Unterstützung bekommen, auch wenn wir an der extrem schwierigen Lebenssituation, zum Beispiel am Lebensende, ja per se nichts ändern können. Ja. Aber ich kann sehr viel ändern, wie Menschen diese Phase erleben.
Ja, also meine Frage rührt daher, weil ich so das Gefühl habe, dass auch so jetzt unabhängig vom, ob das jetzt im ärztlichen Kontext ist, aber wenn man mit Sterbenden zu tun hat oder mit Angehörigen, dass es dann oft schwierig wird so in der Kommunikation. Also dass es dann heißt, ja, kann ich mich da jetzt melden? Darf ich das ansprechen? Auch wenn jemand verstorben ist, ja, lasse ich dem erstmal Ruhe oder melde ich mich überhaupt? Deswegen war so die Frage, während man so als Arzt, denke ich, sicherlich täglicher zu tun hat, mit Patienten zu reden, kann ich mir vorstellen, dass wenn es dann wirklich auf das Ende zugeht, dass man dann vielleicht auch erstmal gucken muss, wie kommuniziere ich da? Oder glauben Sie, ist es eine andere Kommunikation oder ist die wertschätzende Kommunikation eigentlich übergreifend?
Also wertschätzende, patientenorientierte Kommunikation sollte übergreifend sein. Mhm. Das, was wir in der Palliativmedizin sicher nicht beanspruchen können, ist, dass wir die Einzigen sind, die gut kommunizieren. Mhm. Sondern es gibt auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die wirklich hervorragend kommunizieren. Das, was wir, glaube ich, sehr wohl beanspruchen können, obwohl es nicht einzigartig sein sollte, dass wir so tabuisierte Themen wie Sterben und Tod, mhm, viel schneller und offener ansprechen oder wissen, wie wir sie ansprechen. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich auf jeden Patienten und jede Patientin zugehe und sage, sie wissen schon, dass sie bald sterben müssen, mhm, weil sie so schwer krank sind. Das ist keine gute Kommunikation. Ja. Aber zu glauben, dass wenn man über die Themen nicht spricht, dass man die Patienten dadurch schont und ihnen Gutes tut, mhm, das ist sicher falsch. Was man aus meiner Sicht, wenn man die Themen nicht anspricht, auf jeden Fall tut es, die Patienten zu isolieren, weil die meisten unserer Patientinnen und Patienten spüren und nehmen sehr wohl wahr, was mit ihnen ist oder wissen vielleicht auch, dass sie ans Lebensende kommen. Und wenn wir glauben, wir müssen sie schonen und die Themen sprechen die Themen nicht an, ist ja das, was häufig auch als barmherzige Lügen dann bezeichnet wird, wenn man eben nicht wahrhaftig mit den Menschen umgeht. Der Schuss geht nach hinten los, weil erstens werden die Menschen, wenn nicht wahrhaftig mit ihnen gesprochen wird, die werden draufkommen und dann hat man einen viel größeren Vertrauensverlust. Mhm. Und wie gesagt, wir isolieren sie damit, weil die Themen sind ja da, die sind im Raum. Also der graue Elefant steht meistens im Raum. Ja? Ja. Und der Patient nimmt den grauen Elefanten sehr wohl wahr. Von daher ist es besser, ihn anzusprechen, als ihn irgendwie versuchen wollen zu verstecken. Mhm. Und dann ist eher die Frage, wie macht man das möglichst gut?
Genau. Also kann man Ehrlichkeit da irgendwie überdosieren oder ist Ehrlichkeit eigentlich immer das Mittel der Wahl?
Also unsere Kommunikation muss immer wahrhaftig sein. Mhm. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir dem Patienten die Wahrheit um die Ohren schlagen müssen, wenn sie es nicht wissen wollen. Ja. Das heißt, gute Kommunikation orientiert sich sehr stark an den Bedürfnissen und Nöten der Patientinnen und Patienten. Und wenn ich zum Beispiel eine schlechte Nachricht überbringen muss, und schlechte Nachricht ist ja nicht nur Diagnosestellung, das kann auch sein, fortschreitende Erkrankung, Chemo spricht nicht mehr an, Sterbephase steht an und so weiter, dann muss ich natürlich immer auch wahrnehmen und hinspüren oder auch sogar aktiv fragen, wie viel wollen Sie denn wissen? Mhm. Also wenn ich sage, und ich drehe es eigentlich immer um, ich frage die Menschen eigentlich, was wissen Sie?
Ja.
Was glauben Sie, wie es weitergeht? Mhm. Was haben Sie für Sorgen und Nöte, wenn Sie die nächsten Wochen und Monate anschauen? Also ich lade Sie dadurch ein zum Gespräch mit einer Reihe von offenen Fragen. Die stelle ich natürlich nicht der Reihe nach hintereinander, aber das sind so grundsätzlich Fragen. Und dann kann ich sehen, was kommt. Mhm. Und dann kann jemand sagen, oh, ich werde wieder gesund, mir wird es wieder besser gehen und natürlich komme ich wieder aus dem Krankenhaus raus. Wenn ich selber Zweifel habe, dann kann ich sagen, das hoffe ich mit Ihnen, aber gibt es denn auch Situationen, wo Sie manchmal zweifeln, dass es so wird? Oder ich halte das für ein sehr hohes Ziel. Sollen wir mal schauen, ob es noch Zwischenschritte gibt, andere, kleinere Ziele, um so zu signalisieren, ich stimme da nicht mit überein, aber ich sage auch nicht im Sinn von, so ein Schmarrn wird doch gar nicht gehen, Sie sind so krank. Mir ist es immer am liebsten in der Kommunikation, wenn ich die Menschen selbst dazu bringe, zu erkennen, was die Situation ist.
Also durch offene Fragen einfach anerkennen, dass die Lebensrealität des Menschen eine ganz andere sein kann, als das Bild, das Sie jetzt haben.
Und es gibt Menschen, die halten diese Lebensrealität nur aus, indem sie sie verdrängen.
Ja.
Und das ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern die Verdrängung ist ein Schutz der Seele.
Ja.
Und wir dürfen zwar die Verdrängung nicht aktiv aufrechterhalten, aber wir dürfen sie genauso wenig einreißen.
Ja.
Ja, weil damit können wir sehr viel Schaden anrichten.
Das heißt, es kann aber auch sein, dass man mit Angehörigen dann wieder anders kommunizieren kann oder muss, wenn die jetzt wo ganz anders stehen, als vielleicht der Patient steht. Oder ist das nicht der Fall? Wie ist Ihre Erfahrung?
So individuell wie Patientinnen und Patienten sind, so individuell sind Angehörige. Und ich muss jeden Menschen versuchen, grundsätzlich da abzuholen, wo er ist. Mhm. Und es passiert nicht selten, dass sogar Angehörige viel positiver sind als die Patienten, weil die stärker realisieren, was los ist, die Angehörigen das aber noch nicht wahrhaben wollen. Ja. Auch dann ist es unsere Aufgabe, die schrittweise an die Realität hinzuführen.
Ja.
Und, sage ich jetzt mal, unrealistische Hoffnungen oder Vorstellungen oder Forderungen, es muss jetzt alles gemacht werden und lebensverlängernde Maßnahmen, immer wieder zu erklären, was ist unser Ziel? Mhm. Kann die Maßnahme das Ziel erreichen? Also ist das Ziel realistisch? Das Therapieziel, kann die Maßnahme das Ziel erreichen? Und letztlich gibt es dann immer noch eine medizinische Indikation. Mhm. Ja, das heißt, es ist primär eine ärztliche Entscheidung, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und diese Maßnahme und Entscheidung kann der Patient und die Patientin dann zustimmen oder ablehnen. Mhm. Aber Patienten und Angehörige können von uns nicht fordern, was wir machen sollen, wenn es nicht indiziert ist.
Ja, Sie haben natürlich viel Erfahrung. Wie bringt man denn das jetzt jungen Menschen bei, vor allem den jungen Studenten, diese Form der Kommunikation?
Ich meine, glücklicherweise gibt es, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, Kommunikation ist auch ein bisschen Handwerkszeug. Mhm. Und es gibt so ein paar Werkzeuge, die wir denen beibringen. Okay. Ja, und da gibt es so Akronyme wie zum Beispiel NURSE, ne, steht für Umgang mit Emotionen. Also Naming, Understanding, Respecting, Supporting, Exploring. Dafür steht NURSE. Das heißt, das lernen die. Und dann üben die das in Gesprächen mit Schauspielpatienten. Oder es gibt das sogenannte Spikes-Modell für die Überbringung schlechter Nachrichten. Und da gibt es so ein paar andere Modelle. Das heißt, wir bringen denen die Modelle bei und lassen die das üben in Schauspielgesprächen, also Gesprächen mit Schauspielpatienten, damit die da sozusagen eine Sicherheit gewinnen. Die Theorie kriegen sie über E-Learning mit. Wir sind in der Zwischenzeit sogar dran, zu schauen, ob die Basiskommunikationsregel gar nicht mal mit Schauspielpatienten lernen müssen, sondern erstmal mit Avataren üben.
Ah, okay,
ja, also mit KI.
Ja.
Weil ich sage jetzt mal, nur um zu lernen, nur in Anführungszeichen, wie ich diese Modelle anwende, das kann ich vielleicht sogar über KI besser. Und dann kann er, wenn er die Grundregeln kann, das dann am Schauspielpatienten weiter vertiefen.
Was sind denn da aus Ihrer Erfahrung die größten Ängste vielleicht oder die größten Ängste, die dann junge Medizinstudentinnen und Studenten so haben in diesem Kontext, mit sterbenden Kontakt haben in Kommunikation oder meinetwegen vielleicht auch bei der Diagnosestellung. Ich meine, das ist ja schon mal der erste Schritt, wo es richtig hart wird, wenn ich jemand sagen muss, er hat eine lebensbegrenzende Diagnose.
Naja, ich meine, in der Regel sind die sehr unsicher. Wobei das sehr unterschiedlich ist. Ich kenne junge Studierende, die das hervorragend machen und da scheinbar auch schon wirklich mehr Erfahrung haben und andere, die unerfahren sind. Deswegen haben wir zum Beispiel bei uns an der LMU ein sogenanntes Kommunikationscurriculum eingeführt, das über das gesamte Studium geht. Und die haben 4-mal solche patientenorientierten Kommunikationskurse. Beim ersten machen sie es in Rollenspielen, aber beim zweiten, dritten und vierten, und der vierte ist in der Palliativmedizin, ist es immer mit Schauspielpatienten.
Ah, okay.
Das heißt, die haben mehrfach über das Studium auch Exposition und können das üben und für sich ausprobieren, um es dann natürlich in ihren Alltag mit zu übernehmen. Und das ist sehr unterschiedlich. Manche sind da eben unsicher und haben wenig Erfahrung. Andere sind vielleicht sogar ein bisschen zu forsch oder zu sicher und sind zu direktiv in den Gesprächen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist einer der Kurse, der mir am meisten Freude selbst macht. Und es ist toll zu sehen, wie die Studierenden, die sozusagen im vierten Kurs dann zu uns kommen, wie ein Großteil von denen schon wirklich gute Gespräche führt. Es gibt eine kleinere, aber nicht so kleine Gruppe, die führen hervorragende Gespräche. Und es gibt nur noch ganz wenige, wo ich mir denke, oh, an denen ist so ein bisschen das Kommunikationstraining bisher noch vorbeigegangen.
Aber dann ist es einfach so, oder?
Naja gut, die kriegen ja dann, wenn die diese Gespräche führen, dann gibt es ganz strukturiertes Feedback.
Ah, okay.
Ja? Das heißt, die kriegen Feedback von den Schauspielerinnen, die sollen selbst reflektieren über ihre Rolle. Die kriegen von den Studierenden Feedback und die bekommen von uns als Dozentinnen auch nochmal sehr dezidiertes Feedback. Das war gut, das war nicht so glücklich, versuchen Sie doch das beim nächsten Mal noch so und so zu machen. Und so versuchen wir denen zu helfen, dass sie sich sozusagen weiterentwickeln.
Okay, aber da gibt es dann keine Form der Benotung oder gibt es sowas auch? Weil das
Nein, es gibt keine Benotung, weil das keine Prüfungssituation ist.
Alles
ich sage denen auch immer, es ist eben keine Prüfung, sondern es ist wie im Labor. Die dürfen sich ausprobieren. Und bei der Kommunikation gibt es kein komplett richtig oder komplett falsch. Aber jeder wird bei Kommunikation immer was besser machen können, auch ich.
Und welche Rolle spielt Empathie? Muss ich ein empathischer Mensch sein, um gut zu kommunizieren? Reichen mir die Tools eventuell aus, um gut zu kommunizieren, auch wenn ich vielleicht selber keinen hohen Grad an Empathie habe? Weil ich denke, dass der eine bringt es mit, der andere vielleicht nicht so stark. Oder kann man es lernen, Empathie?
Also Empathie ist grundsätzlich sehr wichtig, wobei wir eigentlich lieber von Mitgefühl sprechen. Mitfühlen heißt nicht mitleiden, Empathie heißt aber, sich in jemand rein zu versetzen. Und eine bekannte Psychotherapeutin, Luise Reddemann, hat mal gesagt, sie findet den Begriff Empathie sehr schwierig, weil auch ein Mörder kann sich in sein Opfer reinversetzen. Und deswegen ist Empathie, deswegen sprechen wir eher von Mitgefühl. Und das können die Studierenden unterschiedlich gut. Ja, also das Werkzeug allein ist sicher besser wie gar nichts, aber gewisses Mitgefühl, Wärme, sage ich jetzt mal, Zugewandtheit in der Kommunikation ist natürlich extrem hilfreich. Und das hängt schon auch von der Grundpersönlichkeit ab. Aber nochmal, es gibt auch viele Aspekte, die kann man üben. Also es kann ja sein, dass ich nicht mitfühlend sein oder nicht so mitfühlend rüberkomme, weil ich unheimliche Angst habe, was das mit mir macht, ja. Weil das vielleicht sogar ein Schutz ist, die Distanz ja. zu halten. Ja? Gerade beim Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden oder am Lebensende wird's ja immer, wird die Konfrontation für mich selber immer stärker. Und das könnte sein, ich hatte kürzlich einen Studierenden, der hat gesagt, ah, wäre es in Ordnung, wenn er kein Gespräch führt, weil er kürzlich gerade einen Fall in der Familie hat. Mhm. Da war ich extrem froh, dass er das gesagt hat. Ja. Und den werfe ich natürlich nicht in so eine Situation rein. Das heißt, es ist immer die Frage, was macht das mit den Leuten? Mhm. Wie sehr können die damit umgehen in der eigenen Konfrontation? Was gibt es für eigene persönliche Erfahrungen? Ja. Es gibt ja viele Gründe, warum jemand mitfühlender oder weniger mitfühlend sein kann. Mhm. Ich würde mal sagen, unser Medizinsystem ist sicher nicht primär drauf aus, Mitgefühl zu vermitteln.
Ja.
Und wir sehen häufig bei Leuten, die dann zu uns kommen, weil sie ein Jahr mal bei uns mitarbeiten, dass sich die so nach 3-4 Monaten anfangen zu verändern. Mhm. Wenn sie sozusagen ihr Rollenkorsett so ein Stück weit abgelegt haben, wenn sie merken, dass sie bei uns in der Palliativmedizin wirklich auch als Mensch gefordert sind, ja. nicht nur in ihrer Rolle. Wenn sie mehr Sicherheit in den Gesprächen gewinnen, wenn sie mehr Sicherheit überhaupt in dem Managen von solchen Situationen gewinnen, dass Leute dadurch auch ein Stück weit weicher werden, ja, und dann auch mitfühlender werden können. Also das ist schon was, was man auch lernen kann.
Ja.
Und ich würde mal sagen, die allermeisten Menschen sind ja auf die ein oder andere Art und Weise auch mitfühlend. Ja. Es gibt ja wirklich wenige, die so richtig harte Brocken und abweisend sind und die gehen in der Regel nicht in die Palliativmedizin. Was dann auch gut so ist. Die können andere Sachen besser.
Ja, ich habe ja auch immer die Hoffnung, dass wenn jemand auch Arzt werden will, dass er schon so einen Funken mitbringt, weil das ja irgendwo hoffentlich auch so eine Grundvoraussetzung ist. Aber es gibt ja auch das andere Ende der Skala. Ich kenne es selber aus der Hospizarbeit, dass man sagt, man fühlt mit, aber man leidet nicht mit. Aber es gibt natürlich die Fälle, wo es auch mal, wo man es mal nicht schafft, wo man mal wirklich involviert ist und wo man merkt, hoppala, und oft fällt es einem ja erst im Nachhinein auf, dass man dann doch vielleicht mehr mitgeht oder fast schon mitleidet. Wie geht man denn damit um? Also ich weiß nicht, ob das jetzt in diesen Simulationen von Patientengesprächen vorkommt, aber was kann man den Leuten an die Hand geben, wenn man wirklich merkt, oh, jetzt hänge ich da wirklich zu tief drin?
Also das eine ist, ich kann mich dann noch sehr gut an meine junge Assistentenzeit erinnern und meine erste Zeit in der Palliativmedizin, als ich selbst auf der Station gearbeitet habe. Da habe ich deutlich mehr Patienten mitgenommen als dann später oder jetzt. Das heißt, es ist am Anfang vollkommen normal.
Okay.
Und das wird im Lauf der Berufsjahre besser.
Mhm.
Besser werden heißt aber nicht, dass man dann irgendwann distanziert oder gar zynisch wird. Aber man lernt besser, in Situationen reinzugehen. Aber wenn ich aus der Tür vom Patientenzimmer rausgehe, ist dann auch zu lassen.
Mhm.
Das hat also was mit Erfahrung zu tun. Das ist so der eine Punkt. Also Erfahrung ist ganz wichtig, mehr Sicherheit zu gewinnen und natürlich sicher eine der wichtigsten Voraussetzungen für palliativmedizinisches Arbeiten ist die Selbstreflexion.
Mhm.
Das heißt sozusagen auch immer wieder zu reflektieren, was passiert denn da? Wenn ich nach 5 Jahren immer noch jeden Patienten mit nach Hause nehme, dann bin ich prädestiniert, um in Burnout zu rennen. Wenn ich in Urlaub fahre und immer ein schlechtes Gewissen habe, weil da liegt jemand in meinem Alter auf der Palliativstation und stirbt, dann ist es nicht gesund.
Ja.
Das heißt, wir müssen lernen, uns abzugrenzen und unser eigenes Leben weiterzuleben, weil auch nur so können wir Ressource für die Patienten sein. Wenn sie mit jedem Patienten mitsterben oder zu stark mitleiden, dann tun sie dem Patienten keinen Gefallen, weil sie zu nah dran sind und sich tun sie noch viel weniger einen Gefallen.
Genau.
Und das ist in der Regel ein Lern- und Entwicklungsprozess. Der braucht Selbstreflexion, der braucht vielleicht manchmal auch ein bisschen Unterstützung oder Spiegeln von außen, dass wir da drauf schauen, auch bei unseren jüngeren Assistenten. Aber viele sagen, ja, am Anfang war das noch stärker und dann wird es besser. Und ich bin nicht mehr so viel in der Patientenversorgung tätig, dass das mich jetzt zu sehr bewegen würde. Aber als ich noch mehr, auch als Oberärztin in der Patientenversorgung war, habe ich immer gesagt, wenn ich so 1-2 Leute im Jahr nach Hause mitnehme, dann habe ich das Gefühl, das ist das richtige Maß.
Ja.
Ja? Dass ich nicht so abgebrüht bin, dass mich gar nichts mehr berührt. Mhm. Aber im Laufe der Jahre sieht man so vieles, dass sich natürlich auch manches relativiert im positiven Sinn.
Ja.
Dass ich es einordnen kann. Aber wenn hier eine junge Frau stirbt und 2 kleine Kinder zurückbleiben, dann habe ich auch manchmal Tränen in den Augen.
Klar.
Und das finde ich vollkommen normal.
Ja.
Ja? Und vielleicht denke ich dann abends nochmal dran, aber dann ist es auch, dann muss man es auch lassen können. Aber das ist im Großen und Ganzen ein Lernprozess.
Ja, und es ist ja auch gut, wenn man noch berührt werden kann. Wenn
unbedingt, diese Momente, unbedingt. Wenn diese Momente also kommen. Berühren lasse ich mich auch, aber ich glaube, ich kann schneller ablegen.
Ja, ja, okay.
Ja, und das nicht ablegen können, sondern mal mitnehmen, ist dann noch so ein bisschen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wenn hier jemand sitzt und sagt, jeden Abend denke ich über die Patienten nach und ich kann nachts nicht schlafen und so weiter, dann würde ich sagen, dann sollten wir mal hinschauen, ob wir vielleicht ein bisschen Unterstützung oder ob es auch vielleicht im weitesten Sinn der richtige Bereich ist. Ja.
Also dann gehe ich davon aus, dass aber auch die Studierenden, das wird automatisch passieren, aber sie müssen sich ja irgendwo auch mit ihrer eigenen Sterblichkeit beschäftigen oder generell, also mit vielleicht Verlust oder muss man das nicht? Ist das
ja, sie sollten, ob sie das, wir können sie ihnen nicht verordnen.
Das stimmt, ja?
Es wird stattfinden oder nicht stattfinden, wenn wir Seminare haben mit 15 Studierenden und schon auch so ein bisschen Reflexionssachen oder Übungen machen, dann versuchen wir natürlich, das ist dann immer ein bisschen eine Gratwanderung, weil wir sind jetzt keine Therapie. Mhm. Und sie wollen jetzt nicht bei 15 Leuten plötzlich, dass die alle ihre ganzen Ängste, Nöte oder Erinnerungen hochbringen. Das kann kommen. Mhm. Und wir lassen die schon auch in gewissem Maße austauschen.
Ja.
Aber das ist jetzt auch nicht ein Setting, wo man sich wöchentlich über ein Semester sieht, also dieselbe Gruppe und in einer kleinen Gruppe ist ja auch eine Vertrauenssache. Das ist letztlich so ein bisschen auch Eigenarbeit. Ja? Und dann gibt es Studierende, die gehen in Barlind-Gruppen oder die haben eine Offenheit dafür und die suchen sich dann auch Möglichkeiten, damit auseinanderzusetzen. Es gibt auch Seminare von Studierenden für Studierende. Die Studierende, die mal hier in München so einen Verein gegründet haben, habe ich jetzt den Namen Mensch und Menschlichkeit, die auch so Kommunikationstrainings und sowas anbieten, ja? Die Wochenenden machen mit den Studierenden, um zum Beispiel sowas zu machen. Also gibt es unterschiedliche Angebote, aber sie werden jetzt nicht jedem sagen können, wie wollen sie es auch überprüfen, weil das ist ja was. Schon. Es wäre wünschenswert und wenn jemand in die Palliativmedizin geht, dann wird es auch stattfinden. Und
wird er wahrscheinlich auf lange Sicht nicht drum rumkommen. Also ich denke, man ist ja auch konfrontiert wirklich mit dem Sterben hautnah. Gut, wo kommen Sie denn in Ihrer Arbeit wirklich, kommen Sie noch an Grenzen und was bringt, also was sind so die vielleicht noch großen Herausforderungen? Oder waren
also
es
sagen
vielleicht
mal so,
auch?
Meine Grenzen jetzt aktuell sind relativ, weil ich natürlich ein wahnsinnig gutes Team im Rücken habe. Mhm. Und da geht es eher darum, mal Entscheidungen, wenn sie sehr komplex sind, mitzutreffen oder das Team zu stützen im Verhalten von Patientinnen und Patienten gegenüber. Wir merken, dass wir in den letzten Jahren als Team und auch Einzelne öfter mal an unsere Grenzen kommen mit Angehörigen, die sehr fordernd sind, die auch Gewalt androhen, die teilweise auch Mitarbeiter nachsteigen. Also da muss ich sagen, da komme ich auch an meine Grenzen, weil das ist natürlich, wenn Mitarbeitende bedroht werden oder die sich nicht mehr sicher fühlen, weil ihnen jemand an der S-Bahn auflauert, dann ist das eine absolute Grenze. Und das ist für mich natürlich auch eine Herausforderung sozusagen, wie gehen wir möglichst gut damit um, um die Mitarbeitenden zu schützen, weil das ist ja ein Bereich, wo sie nicht so gut Kontrolle haben. Ja. Oder wenn Mitarbeitende über E-Mails beschimpft werden über die Art der Betreuung, weil halt die Angehörigen nicht gut mit der Situation umgehen können. Da versuchen wir alle Möglichkeiten, die unser Klinikum auch bietet, mit Unterstützung der Rechtsabteilung und so weiter zu ziehen. Wann komme ich noch an eigene Grenzen? Natürlich, aber auch da haben wir einen guten Weg gefunden, wenn wir Menschen auf der Station betreuen, die mir sehr nahe sind. Mhm. Das war in den letzten Jahren ab und zu der Fall. Haben wir aber einen ganz guten Weg gefunden, dass ich sozusagen aus der Betreuung rausgehe oder nur ganz am Rande bin und die Hauptbetreuung dann einer der Oberärzte übernimmt. Weil dann bin ich einfach mit persönlich betroffen. Natürlich. Ja, und dann schwanke ich so zwischen Angehöriger und Betreuender zu sein. Und man muss, glaube ich, da sehr klar sein, welche Rolle und welchen Hut man aufhat. Es gibt manchmal Grenzen, die zum Glück sehr selten sind, wenn die Symptomkontrolle so herausfordernd ist, dass es, also dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen, weil wir das Gefühl haben, wir haben alles getan, wir haben nicht nur medikamentös, auch psychosozial, wir haben Unterstützung und Rat von Kolleginnen und Kollegen gesucht und trotzdem bleibt die Situation eigentlich nicht beherrschbar. Mhm. Das kommt extrem selten vor. Da würden wir dann natürlich auch über Sedierung nachdenken. Das sind dann zum Beispiel Entscheidungen, wo ich oft auch gefragt werde oder meine Einschätzung auch wichtig ist und hilfreich ist. Deswegen ist es mir schon wichtig, auch regelmäßig auf Station präsent zu sein. Aber ich habe auch einen Oberarzt, der regelmäßig kommt, wenn er was hat, das ist zum Glück nicht häufig, und sagt, du, ich möchte dich kurz über die Patientin informieren oder wir haben hier eine ganz schwierige Entscheidung und wir würden jetzt so und so entscheiden, kannst du das mittragen, ist das in Ordnung für dich? Ja. Das waren früher so häufiger, wenn ich dann selbst in dieser Situation gewesen bin und niemand über mir hatte, der dann tatsächlich auch unterstützend dabei sein konnte.
Gut, aber da ist es ja auch wieder die Kommunikation, denke ich, auch innerhalb des Teams ganz wichtig. Also gerade wenn vielleicht dem einen was auffällt, was dem anderen gar nicht bewusst ist in irgendeiner Weise oder wenn unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie da sind, dass der eine sagt, wir müssten so und der andere genau das Gegenteil. Das heißt, Kommunikation ist da natürlich auch ein A und O.
Kommunikation im Team ist ganz, ganz wesentlich. Erstens haben unterschiedliche Beteiligte und teilweise auch Berufsgruppen natürlich unterschiedlichen intensiven Kontakt zu Patientinnen und Patienten und dadurch auch unterschiedliche Einblicke. Also die Pflegenden sind einfach 24 Stunden am Tag bei den Patientinnen und Patienten. Die sind nachts da, wenn es dunkel ist und die Angst haben. Die sind beim Waschen ihnen auf eine ganz andere Art und Weise nahe und kriegen oft viel intimere Informationen, als das in der ärztlichen Visite stattfinden kann. Oder unsere Psychologin oder Atemtherapeutin, die nochmal auf ganz anderer Ebene den Patientinnen und Patienten begegnen können. Und wichtig ist es aber, dass wir in einem regelmäßig auch relativ strukturierten Austausch dazu sind, also uns zum Beispiel hier auf der Palliativstation einmal in der Woche mit dem gesamten Team treffen, um jeden einzelnen Patienten und jede Patientin durchzusprechen, aber auch bei den täglichen Übergaben verschiedene Berufsgruppen zusammenkommen, um hier auszutauschen. Und es gibt vielleicht manchmal Situationen, dass der eine sagt, ich würde so machen, der andere anders. Aber so funktioniert unsere Kommunikation nicht. Da geht es nicht darum, wer recht hat oder in welche Richtung ziehen wir, sondern dass wir überlegen und abwägen, was wäre denn jetzt das beste Vorgehen im Sinn des Patienten. Und da gibt es verschiedene Ideen und dann werden die abgewogen und dann merkt man schon im Abwiegen. Und wenn dann nochmal andere Meinungen dazukommen, dann gibt es sicher jemand, der ein Stück weit eine Linie vorgibt oder auch natürlich ärztlicherseits Entscheidungen fällt. Aber wir würden nie ärztliche Entscheidungen fällen, nur alleine und ohne das Team. Also von daher, und wir sind ein sehr eingespieltes Team natürlich auch, aber das ist nicht so ein Ringen, ich habe jetzt recht oder es muss das Medikament sein und nicht ein anderes, sondern dass man sagt, Mensch, ist das jetzt wirklich das Richtige oder warum gebt ihr das noch oder schaut mal auf die Dosis und dann haben die oft Gründe, warum das so ist. Ja, und dann kann man sagen, okay, passt. Oder es sagt, ups, das habe ich übersehen, dann wird es korrigiert.
Das heißt, da wird auf Augenhöhe auch
miteinander gesprochen. Wir haben eine extrem flache Hierarchie und wir reden immer auf Augenhöhe, weil wir so viel unterschiedliche und extrem hohe Kompetenzen haben. Das ist nicht, dass wir so ein starkes, wie es ja leider in der Medizin häufig noch der Fall ist, hierarchisches Gefälle haben. Die Ärzte sagen, wo es lang geht und die anderen müssen sich dran richten. So funktioniert Palliativmedizin nicht.
Ja, Sie haben das Team gerade erwähnt und es braucht, glaube ich, einfach sehr viel Engagement in so einem Team für die Arbeit, die jeder Einzelne leistet. Aber ich weiß auch, dass es bei Ihnen Menschen gibt, die darüber hinaus auch versuchen, diesen Gedanken weiter rauszutragen. Und vielleicht mögen Sie noch mal sagen, wo kann man sich informieren? Weil die beiden Damen, die ja bei Ihnen arbeiten auf Station, die sind ja in Social Media aktiv und haben sogar ein Buch geschrieben. Und ich finde es schön, wenn wir es hier noch mal erwähnen, weil der ein oder andere Hörer möchte gerne vielleicht mehr erfahren.
Ja, vielen Dank. Also wir haben insgesamt ein extrem engagiertes Team und haben aber tatsächlich mit Michaela Bayer und Sarah Loy zwei Pflegende, die vor einigen Jahren sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie gerne möchten, dass das, was sie in der Palliativbetreuung, auf der Palliativstation mit den Patientinnen und Patienten erleben, möglichst niederschwellig in die Breite bringen wollen. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass Menschen immer wieder zu uns kommen und sagen, wir wissen nicht, was hier passiert oder wir wollten nie hierher, weil wir immer gedacht haben, es ist so furchtbar, weil es ja ums Lebensende geht. Und die beiden haben zuerst angefangen, einen Social-Media-Account, einen Instagram-Account zu gestalten, der in der Zwischenzeit weit über 45.000 Followerinnen hat. Auf diesem Account posten sie regelmäßig Informationen, Aktivitäten, Erlebnisse, die sie auf der Palliativstation gemacht haben oder auch in weiteren Kontexten. Aber das kann sein, dass sie mal berichten, wie unruhig der Nachtdienst war oder wie bei uns Mundpflege durchgeführt wird oder welche Rituale wir haben, wenn Menschen verstorben sind. Also sozusagen den Alltag einer Palliativstation versuchen, in die Breite zu bringen. und haben dann im letzten Jahr auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Am Ende zählt das Jetzt, und haben da nochmal auf eine sehr persönliche, intime Art teilweise dargestellt, wie sie zu dieser Art von Arbeit gekommen sind, warum sie die machen, was für sie so überzeugend ist, was sie selbst lernen für sich und natürlich ganz viele größere und kleinere Erlebnisse mit Patientinnen und Patienten. Und es ist tatsächlich so, dass die beiden immer wieder auch kommen und wenn eine Anfrage vom Fernsehen ist, eine Anfrage vom Radio oder von der Zeitung, dass sie zu mir kommen und fragen, ob das denn in Ordnung sei, wenn sie das machen. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als sie zu unterstützen, weil ich mich dann daran freue, erstens über die Inhalte, die sie vermitteln, weil das natürlich auch auf die ganze Klinik zurückfällt, aber weil es mir in der Zwischenzeit auch extrem viel Freude macht, Menschen zu unterstützen, die sich eben genauso wie ich für die Palliativversorgung begeistern und die in ihrer Entwicklung zu befördern. Also zum Beispiel hat die Michaela Bayer eine Ausbildung gemacht als Trauerbegleiterin, wo wir sie auch finanziell über unseren Förderverein unterstützt haben oder wir jetzt ermöglichen, dass sie auch tatsächlich Trauerbegleitung im Rahmen ihrer Arbeitszeit machen kann. Das ist für mich eine große Freude und wir alle freuen uns wirklich sehr auch über den Erfolg der beiden, weil die sind für Preise nominiert worden, waren auch im Fernsehen, in Talkshows gewesen und ich finde das einfach total klasse, mit welcher Unbeschwertheit, mit welcher teilweise auch Leichtigkeit, aber Wahrhaftigkeit und Tiefe sie das vermitteln, was sie hier erleben und was wir mit Palliativversorgung ermöglichen möchten.
Jetzt ist es ja so, ich gehe davon aus, dass Menschen am Lebensende schon immer, gab es diesen Wunsch, kann man diesen Weg vielleicht nicht auch abkürzen oder wenn es besonders leidvoll wird. Hat sich was verändert seit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, seit der assistierte Suizid bei uns auch möglich ist? Haben Sie das Gefühl, dass das jetzt auf einmal mehr in den Köpfen der Menschen ist und deswegen öfter, sei es von Angehörigen oder von den Sterbenden selber, thematisiert wird? Oder gab es das sicherlich vorher auch schon und es hat sich gar nicht so viel verändert?
Sowohl als auch. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ja nicht eine neue Situation, sondern die haben schlichtweg die Situation vor 2015 hergestellt. Ja. Das war ja vorher auch möglich gewesen. Was das Bundesverfassungsgerichtsurteil sicher bewirkt hat, ist, dass die Menschen, die sowieso diesen Wunsch hatten, und da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein, dass viele Menschen immer wieder auch drüber nachgedacht haben, wie kann ich mein Leben verkürzen oder was gibt es für Möglichkeiten, dass die Schwelle darüber zu sprechen gesunken ist. Ja. Und das ist erstmal sehr, sehr gut. Ja. Weil was die Menschen, die jetzt ganz konkret über Suizidassistenz nachdenken, ja vorrangig ausdrücken, ist, dass ihr Leben, so wie es jetzt ist, nicht mehr lebenswert ist. Und sie deswegen sterben möchten. Ja. Das heißt aber nicht automatisch, dass das der einzige Weg sein muss. Sondern unsere Aufgabe ist es, A, diesen Wunsch zu hören, wahrzunehmen, ihn nicht vom Tisch zu wischen, ihn auch nicht zu verurteilen, aber vor allem zu verstehen, was steckt denn dahinter? Was ist die Situation? Was ist die Not? Was sind die Sorgen und Ängste? Oft ist es gar nicht die aktuelle Situation, sondern das, was kommen könnte. Selten, aber nicht vorrangig sind es unkontrollierte Symptome. Oder es ist mal so, dass Leute sagen, wenn ich solche Schmerzen habe, dann möchte ich lieber sterben und dann geben sie mir was. Wenn aber die Schmerzen gelindert sind, dann verschwindet dieser Wunsch. Und das ist das, worum es geht, sozusagen erstmal zu verstehen und herauszuarbeiten mit den Betroffenen. Was ist denn die Situation genau? Was sind die Nöte? Was sind die Perspektiven? Was sind die Fragen? Und dann, jetzt in unserem Kontext, wir haben natürlich viele Menschen, die Suizidassistenz begehen oder anfragen außerhalb des Palliativkontextes, aber jetzt in der Palliativversorgung erstmal über Begleitung, über Symptomkontrolle, über, ich sag's jetzt mal, auch fürsorgliche Betreuung, zu schauen, ob an der Situation was zu verändern ist. Und in unserem Kontext verschwinden, ich würde jetzt mal sagen, oder verschwinden ist zu stark ausgedrückt. Ich sag lieber treten in den Hintergrund. Okay. Aber ich würde mal sagen, bei mindestens 9 von 10 Menschen tritt der Wunsch in den Hintergrund. Aber es bleiben einige wenige, wo dieser Wunsch auch bestehen bleibt. Und das sind interessanterweise nicht die, die keine gut kontrollierten Symptome haben, sondern es sind oft Menschen, die haben gute Symptomkontrolle, die haben zumindest von außen betrachtet eine relativ gute Lebensqualität. Die sind noch gar nicht akut sterbend, aber die möchten vor allem die Kontrolle über ihr Leben behalten und tun sich extrem schwer damit, Kontrolle abgeben zu müssen. Mhm. Wir müssen, und das ist aus meiner Sicht eines der zentralen Themen am Lebensende, ist der Kontrollverlust. Wir werden alle am Lebensende Kontrolle abgeben müssen, weil wir unser Leben nicht mehr so leben können, wie wir wollen. Der Radius wird sich verkleinern, wir werden abhängiger werden, wir werden unselbstständiger werden. Das kommt. Und es gibt Menschen, für die ist es so unerträglich von der Vorstellung, dass sie sagen, dann will ich lieber die volle Kontrolle behalten, indem ich zum Beispiel meinen Todestag dann festlege und meinen Tod selbst herbeiführe.
Jetzt gibt es aber ja, also davon gehe ich einfach aus, eine klare Grenze von dem, was Palliativmedizin zum Beispiel jetzt hier im Kontext macht, auf Palliativstationen und der Sterbehilfe. Das heißt, das ist ja ein Angebot, das Sie einfach nicht anbieten. Kann ich das so sagen oder stimmt das so gar nicht?
Also jede einzelne Einrichtung, jedes Team und letztlich jede Einzelperson muss da für sich eine Position entwickeln. Man kann nicht pauschal sagen, die Palliativmedizin macht es nicht, obwohl es von fachgesellschaftlicher Seite, auch von europäischer Palliativgesellschaftsseite klar ist, dass Suizidassistenz nicht Aufgabe und Teil der Hospiz- und Palliativversorgung ist. Was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass es einzelne Einrichtungen, Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, für mich gehört das aber dazu und in Ausnahmefällen würde ich das auch machen. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, für die sind es keine Ausnahmefälle. Nachdem es sozusagen ein Recht gibt auf Suizid und auf Unterstützung bei einem Suizid, ist es immer eine Gewissensentscheidung jedes Einzelnen, ob er diese Unterstützung macht oder nicht macht. Wir für uns hier in der Klinik haben klar definiert, dass es für uns keine Option ist. Das heißt, wir würden aber Menschen jetzt nicht grundsätzlich ablehnen, die mit diesem Wunsch kommen. Wir würden aber im Gespräch auch klären, dass wir hier keine Suizidassistenz anbieten. Das heißt, dann muss es anderweitig organisiert werden.
In anderen Ländern ist es ja anders. Also schauen wir nach Kanada oder in die Niederlande. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht dort auch eine Situation bei uns bekommen, wie es dort ist? Also bei uns ist es ja noch klar geregelt. Es gibt von dem aber das Bundesverfassungsgericht hat ja klare Vorgaben gemacht. Also man muss ja, wenn man das heute möchte, sich der Tragweite bewusst sein, seines Wunsches. So wird es beschrieben, ein beständiger Wunsch sein. Gut, das lässt jetzt natürlich noch Spielräume offen. Das schließt aber natürlich aus, dass Menschen mit zum Beispiel einer Demenzerkrankung in der Erkrankung selber, oder schließt es nicht aus? Also wenn ich jetzt in andere Länder schaue, merke ich halt, da geht es einfach noch weiter. Und so in die Zukunft geblickt, macht Ihnen das Sorgen, dass wir vielleicht auch so weit sind, dass man irgendwann sagt, naja gut, da liegt eine schwere Erkrankung vor, entweder oder, Sie können sich entscheiden, ob, oder wir hätten jetzt hier auch die Möglichkeit der Spritze, oder ist das vielleicht sogar so utopisch, dass das nie eintreten wird bei uns?
Also ich glaube, dass der Blick in andere Länder extrem wichtig ist und ich nutze den sehr gerne, auch in meinen Vorträgen, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass wir uns unbedingt anschauen sollen, wie sich solche Regulierungen in anderen Ländern entwickeln, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in Deutschland keinen Deut besser sind. Und wenn wir, für mich ist das mit erschreckendste Beispiel Kanada tatsächlich. Kanada hat jetzt seit 10 Jahren, seit 2016, die Möglichkeit der Suizidassistenz und der Tötung auf Verlangen. Interessanterweise gibt es dann den Überbegriff Medical Aid in Dying, also medizinische Hilfe beim Sterben. Die nennen das gar nicht mehr Suizidassistenz oder Tötung auf Verlangen, sondern das wird nur noch MAID genannt, also medizinische Hilfe beim Sterben. Das ist natürlich ein ganz anderer Begriff als das, was darunter subsumiert wird. Und in diesen Ländern, und das trifft Kanada genauso wie die Niederlande, wenn sie beide Möglichkeiten haben, dann ist es in Kanada weniger wie 1% Suizidassistenz und in den Niederlanden weniger als 5%. Das heißt, wenn diese Erweiterung besteht, und die ist bei uns absehbar, weil es schon Juristen gibt, die das diskutieren, den Paragraph 216 abzuschaffen, dann werden wir irgendwann auch die Möglichkeit der Tötung auf Verlangen haben und dann reden wir nicht mehr über Suizidassistenz. Das ist das eine. Und wenn Sie sich die Entwicklung in Kanada anschauen, insgesamt, so wie in den Niederlanden, sind es in Kanada etwa 5% der Todesfälle. Mhm. In Quebec sind es 7,6% der Todesfälle, die über Medical Aid in Dying stattfinden. Wenn man da die Zahlen bei uns mal hochrechnet, die assistierten Suizide auf die aktuellen Suizide drauf, dann befürchte ich, dass wir da in den nächsten Jahren eine sehr schmerzhafte Entwicklung haben. Ja? Weil wir jetzt über Jahrzehnte gekämpft haben, dass die Suizidzahlen runtergehen. Wir haben bisher keine separate Dokumentation der assistierten Suizide. Das heißt, die Suizide werden in den nächsten Jahren ansteigen. Das ist, das fängt schon an und es wird so weitergehen. Die DGHS hat diese Woche in einer Pressekonferenz gesagt, dass sie letztes Jahr fast 1000 Menschen in assistierten Suizid begleitet haben. Das ist fast eine Verdoppelung der letzten Jahre, jeweils pro Jahr. Ja. Also von daher ist dieser Blick tatsächlich wichtig. Und das, was Sie auch angedeutet haben, ist ja dieser sogenannte Slippery Slope oder Dammbruch, nämlich dass man von einer sehr engen Situation oder Reglementierung ausgeht, die ständig erweitert wird. Ja. Das sehen wir in den Niederlanden, das sehen wir auch in Kanada. In Deutschland haben wir ja eine andere Situation. Wir haben eben gar keine Einschränkung. Wir haben eigentlich die liberalste Situation weltweit, weil die Suizidassistenz nicht beschränkt ist auf bestimmte Erkrankungs- oder Lebenssituationen. Also von daher wird sich zeigen, es kommt voraussichtlich dieses Jahr ein erneuter Gesetzesvorschlag für ein Suizidassistenzgesetz und dann wird man sehen, was da drin steht. Aber es wird immer eine Einschränkung sein der liberalen Situation, die wir jetzt haben. Und wie sich das entwickeln wird bei unserer gesellschaftlichen und alternden Bevölkerung, bei, sage ich mal, jetzt schon bestehendem Pflegenotstand, herausfordernden Situationen in Alten- und Pflegeheimen. Wenn man da 10, 15, 20 Jahre vorausdenkt, dann glaube ich, dass der assistierte Suizid oder vielleicht dann auch mehr in Deutschland eine Normalität werden wird.
Ja, also das wird spannend zu sein, zu beobachten, wie sich's entwickelt. Aber da höre ich auch raus, es ist die Palliativmedizin ist das eine, aber es ist ja auch eine gesellschaftliche, wie gehe ich um mit dem Sterben, wie Sie sagen, wie viel zählt auch Alter noch? Also was ist, wenn ich nicht mehr vielleicht irgendwie produktiv sein kann leistungsfähig sein kann? Wie viel Wert habe ich dann noch?
Ja.
Wird spannend sein zu beobachten. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne schauen, gesetzt den Fall, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, frei zu entscheiden, was Sie verändern wollen. Was wäre Ihnen wichtig? Was würden Sie sofort ändern in der aktuellen Situation für die Palliativmedizin, wenn Personal keine Rolle spielen würde, Geld keine Rolle spielen würde? Mal so ganz in die Zukunft gedacht.
Okay, also wenn ich träumen dürfte, dann würde ich auf jeden Fall dafür sein, dass jedes Krankenhaus einen Palliativdienst bekommt. Nicht unbedingt eine Palliativstation, aber jedes Krankenhaus sollte einen multiprofessionellen Palliativdienst haben, der im gesamten Krankenhaus Patientinnen und Patienten mitbetreut. Dann würde ich unbedingt dafür sorgen, dass wir eine psychosoziale Fachkraft in der SAPV haben, also in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Ich würde dafür sorgen, dass Advanced Care Planning viel stärker in die Breite kommt, weil es auch im klinischen Alltag, die Erfahrung machen wir jetzt immer mehr hier im Klinikum, wirklich auch hilft, Therapieentscheidungen viel stärker orientiert am Patientinnen- und Patientenwunsch zu treffen. Also wir merken, dass wenn man mit den Menschen nicht nur drüber redet, was möchten Sie, dass gemacht wird, volles Programm oder Palliativversorgung oder irgendwas dazwischen, sondern dass das auch unterlegt ist mit einem Gespräch, bei dem gefragt wird, wie gerne leben Sie? Was würde passieren für Sie, wenn Sie heute Nacht sterben würden? Was darf die Medizin tun, um Sie am Leben zu erhalten? Das sind so Fragen, wo wir merken, da kommen die Menschen wirklich ins Nachdenken, ins Reflektieren und können doch oft sehr gut dann auch festlegen, was sie möchten oder was sie nicht möchten. Und das hilft den Ärztinnen und Ärzten wiederum, viel besser zu entscheiden, weil die sich oft schwer tun, Entscheidungen zu treffen, primär aufgrund der Indikation. Und da merken wir, dass da viel mehr Ruhe in Teams kommt. Also das würde ich versuchen, viel stärker in die Breite zu bringen. Muss natürlich auch entsprechend finanziert sein. Natürlich. Ich würde in jede Facharztausbildung eine Woche Palliativmedizin zur Pflicht machen. Ja, gibt es psychosomatische Grundversorgung, müssen ganz viele Fachärzte machen. Ja. Warum müssen nicht alle Fachärzte, weil jeden Facharzt wird es treffen, schwerkranke und sterbende Menschen zu betreuen, warum müssen die nicht einen 40-Stunden-Kurs Palliativmedizin machen? Ja. Sowas würde ich zum Beispiel einführen.
das Advanced Care Planning finde ich jetzt ganz spannend. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wessen Aufgabe ist es? Muss der Arzt das anregen? Weil wir kennen ja die Patientenverfügung und ich kenne viele Menschen, die sagen, Mensch, ja, Patientenverfügung, so, über sowas müsste ich mir mal Gedanken machen, da müsste ich mich mal irgendwie kümmern und dann tut man es doch nicht. Ist das Teil des Advanced Care Planning oder ist das, also jetzt mal einfach nochmal genauer also, beschrieben. Also
Patientenverfügung ist eigentlich eine Engführung, weil Patientenverfügung in der Regel ja nur für die Sterbephase gilt. Ja. Und Patientenverfügung ist ein bisschen pauschal und schwarz-weiß. Mhm. Also es ist ja immer dieser Satz, wenn ich mich in der unmittelbaren Sterbephase befinde. Ja. Und dann wird es sehr breit interpretiert, sagt aber nicht, was mache ich denn mit einem Menschen, der eine weit fortgeschrittene Tumorerkrankung hat, aber vielleicht noch ein Vierteljahr zu leben hat, bis er stirbt. Wenn der jetzt eine Komplikation hat, wenn der mir hier sitzt im Gespräch und rutscht vom Stuhl, dann muss ich ja auch wissen, was ich tun soll. Also das heißt, Advanced Care Planning geht viel weiter als eine Patientenverfügung und ist nicht so schwarz-weiß und sagt eigentlich mehr dieses, ja, wie viel darf die Medizin machen, um ein Leben zu erhalten oder nicht. Wessen Aufgabe ist es? Advanced Care Planning ist noch relativ unbekannt oder nur in bestimmten Kreisen bekannt. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ärztliche Aufgabe ist, das ein oder andere auch Patientenverfügung anzusprechen und die Menschen zu ermuntern, gerade dann, wenn sie selbst irgendeine fortgeschrittene Erkrankung haben, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und weil die Menschen das ungern selbst tun, weil wir natürlich auch Angst haben, wenn ich an solche Themen hinschaue, das ist unangenehm, manche glauben, dann führen sie sie fast herbei, glaube ich, dass es auch ärztliche Aufgabe ist zu sagen, sollen wir uns mal Gedanken machen über das und das. Oder Sie sind jetzt im letzten halben Jahr das dritte Mal ins Krankenhaus wegen der Komplikation gekommen. Wäre es nicht an der Zeit, auch mal zu überlegen, wie soll es denn weitergehen? Ist das, was wir hier tun, alles in Ihrem Sinne?
Ja, weil ich denke, dieser Begriff ist noch wenigen Leuten geläufig. Ja. Also ich habe es schon gehört, aber jetzt ihn wirklich mit Leben zu füllen.
Und ich glaube, und das ist wieder ein Dilemma, auch ein Wunsch sozusagen, dass es entsprechend vergütet wird. Idealerweise sollte es bei den Hausärzten angesiedelt sein, weil die kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten. Natürlich auch die Krankenhausärzte, aber ich glaube, dass es schon ein Stück weit auch unsere Aufgabe ist, sowas in Gang zu setzen.
Gut, das sind ja schon konkrete Visionen, die Sie haben für die Palliativversorgung. Ich hätte noch eine persönliche Frage, was wünschen Sie sich denn für Ihr eigenes Sterben? Also man kann es ja natürlich nicht, aber gesetzt den Fall, man dürfte Wünsche äußern, wie würden Sie Ihr eigenes Sterben gerne erleben?
Ich glaube, auch wenn der Wunsch, den ich sage, sehr, sehr schmerzhaft wäre, aber ich glaube, ich würde ungerne tot umfallen, sondern ich würde gerne Zeit haben, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass gerade in dieser letzten Lebensphase nochmal eine große menschliche Herausforderung steckt, der ich mich gerne auch stellen würde, um Zeit zu haben, um, ich sage jetzt mal dieses Wort, Dinge zu regeln oder Sachen abschließen zu können und mich auch von Menschen zu verabschieden, obwohl ich weiß, dass es mir sehr, sehr schwer fallen würde, weil ich einfach zu gerne lebe. Aber das wäre mir, glaube ich, ein lieberes Sterben als ein plötzliches Sterben. Und was ich sicher nicht möchte, ist ein gewaltsames Sterben, wenn man sich's aussuchen kann. Ja. Kann ich nicht, aber trotzdem, auch das stelle ich mir tatsächlich sehr herausfordernd vor, ein gewaltsames Sterben. Ja, das wäre es für mich. Und natürlich idealerweise zu Hause oder in einem hospizlich-palliativen Kontext, wobei ich jetzt schon sagen kann, dass ich sicher nicht die einfachste Patientin sein würde.
Na gut, Sie bringen zu viel an Erfahrung und Wissen mit. Gut. Sie haben ja sehr viele Menschen früher, also jetzt auch noch, aber Sie haben ja viele Menschen begleitet sozusagen am Ende des Lebens. Und jetzt gibt es ja irgendwo diese wissenschaftliche Seite, wo man sich beschäftigt, ja, wie kann man, oder was heißt ärztliche Seite, wie kann man Schmerzen lindern? Jetzt gibt es ja aber auch spirituelle Erfahrungen. Und vielleicht mal die persönliche Frage, hat sich Ihre persönliche Spiritualität in irgendeiner Weise verändert über die Zeit, die Sie jetzt Palliativmedizinerin sind?
Ich würde es jetzt nicht nur Spiritualität nennen, aber es hat natürlich mein Leben verändert. Ja. Also da würde ich weitergehen. Ich glaube, ich bin mir der Kostbarkeit des Lebens sehr bewusst. Mhm. Ich bin sehr dankbar für das, was ich habe, eben wissend, wie schnell es auch sich ändern kann. Ich glaube, dass ich ziemlich bewusst lebe. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wenn ich zurückschaue, ich denke, oh Gott, hätte ich weniger gearbeitet, hätte ich lieber das gemacht. Ja, das wird kommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass es, wenn wir es dann oder ich es dann erlebe, vollkommen anders sein wird, als ich mir vorstelle. Dass diese Existenzialität nochmal was auslöst, wo ich nicht vorhersehen vermag, wie es sein wird. Aber ich habe bisher ein sehr, sehr schönes Leben, für das ich wirklich sehr dankbar bin, und ich hoffe, dass das so bleibt, dass ich wirklich auf mein Leben zurückschauen kann und sagen kann, ja, so würde ich es nochmal leben wollen, oder so habe ich das Gefühl, es hat Sinn gemacht, ich habe was hinterlassen, ich habe hoffentlich dazu beigetragen, dass es anderen Menschen besser geht. Das sind für mich so die Aspekte, und das schwingt bei mir eigentlich immer in der einen oder anderen Form mit.
Und wenn man jetzt Menschen einen Rat geben kann, die mitten im Leben stehen, vielleicht noch gar nicht an den Tod denken, was kann man aus Ihrer Sicht, die sich viel mit dem Tod beschäftigt, Menschen mitgeben, wie man ein wirklich gutes, lebendiges Leben führen kann oder sich vielleicht auch in eine gewisse Weise, was heißt vorbereiten, wir wollen uns ja vielleicht auch nicht unmittelbar auf diesen eigenen Tod vorbereiten, aber gibt es Dinge, die ich im Leben schon mal angehen kann, damit ich dann vielleicht ein bisschen besser vorbereitet bin?
Ich meine, das, was ich gerade gesagt habe, aber das hört sich natürlich so ein bisschen auch nach Ratschlägen ein, also dieses bewusst achtsam sein. Was mir immer wieder auch mal hilft, ist, wenn man zum Beispiel Entscheidungen fällt oder ja, wenn es so um die Frage geht, wie lebe ich denn, mir vorzustellen, wenn ich am Lebensende bin, wie hätte ich gern entschieden haben wollen oder wie hätte ich gern gelebt haben wollen, dass ich am Schluss vielleicht auch ja dazu sagen kann oder zumindest zu Teilen meines Lebens. Das, was wir immer wieder erleben, was Patientinnen und Patienten uns am Lebensende sagen, ist, dass sie nicht bedauern, was sie getan haben, sondern das was sie nicht getan haben. Und das kann sein, irgendwelche persönlichen Wünsche, das kann sein die Frage, wie bin ich denn mit meinen Mitmenschen umgegangen, wie war ich in der Familie, also dieses, was habe ich, wo habe ich vielleicht gefehlt oder etwas verfehlt, ja, oder wo bin ich mir selbst untreu gewesen. Das ist es eher als, das habe ich gemacht, es war aber dann falsch gewesen oder so, ja. Also das, was man nicht getan hat im Leben. Und es gibt, glaube ich, jeder hat viele Wünsche und Vorstellungen. Und ich habe viele Träume, was ich mache, wenn ich in ein paar Jahren pensioniert bin. Aber ich weiß gar nicht, ob es so weit kommt. Klar. Und zumindest jetzt will ich einen Teil davon auch jetzt schon umgesetzt haben. Und es ist sehr schmerzhaft und bitter zu sehen, wenn Menschen hier auf die Station kommen, die vor 2-3 Monaten pensioniert wurden und gesagt haben, jetzt wollte ich zu leben anfangen. Ja. Oder bei uns ist mal eine 50-jährige Krankenschwester, die früher auf der Palliativstation gearbeitet hat, die kannte ich persönlich, ist bei uns hier gestorben, die war 50 gewesen, hat gesagt, ich habe doch noch gar nicht gelebt. Und ich habe mir gedacht, das ist so schmerzhaft und so bitter und dass einem sowas nicht passiert, würde ich mir für Menschen wünschen.
Ja, ich hatte das auch, die erste Patientin, die ich begleitet habe, hat auch zu mir gesagt, ich kann jetzt noch nicht sterben, ich habe doch jetzt gerade erst angefangen, wieder zu leben. Genau. Und das ist natürlich bitter zu hören, bringt aber den, der begleitet, nochmal einen ganz neuen Gedanken mit,
das ist
den
genau
man dann
das
mitträgt. Ja. Also das ist, glaube ich, das, was man einfach, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber was man mitnimmt aus dieser Tätigkeit, dass man vielleicht nochmal anders auf Dinge schaut.
Das ist ja das, was ich sage, wie es mein Leben verändert hat. Also nicht nur meine Spiritualität, sondern einfach generell mein Leben insgesamt.
Müssen wir auch sollten wir in der Familie auch offener über den Tod sprechen, insbesondere mit Eltern, die vielleicht schon, oder ist es so individuell, dass man sagt, da kann man keinen Ratschlag geben, aber würden Sie es wünschen, dass man vielleicht öfter mal drüber spricht?
Also grundsätzlich ja, kann ich mich aber bei der eigenen Nase nehmen, dass ich merke, dass es mir sehr schwer fällt, mit meinen Eltern über diese Themen zu reden.
Ja.
Ja, gut, jetzt bin ich natürlich auch vom Fach noch mehr. Also ja, man sollte es sich eigentlich schon vornehmen oder würde es den Menschen wünschen. Und es gibt Familien, die machen das wirklich toll und klären Dinge oder reden offen drüber. Und in vielen Familien ist es nicht möglich. Das ist so schwer zu verordnen. Das hat natürlich auch viel mit der innerfamiliären Struktur zu tun, mit der Kommunikation in der Familie, mit vielen Fragen.
Gut, Abschlussfrage, wenn Sie irgendwann zu diesem Zeitpunkt kommen, wo Sie sagen, ich merke, es geht zu Ende. Was würden Sie sich wünschen, was man so in Erinnerung behält, wenn man an Sie denkt?
Es gibt keine einzelne Aktivität oder sowas. Ich glaube, was Menschen, die mich kennen, wissen, dass die Palliativmedizin wirklich ein Herzensanliegen für mich ist und dass es mein Lebensthema ist und dass ich versucht habe, mit all meinen Kräften da mitzuwirken, dass palliativmedizinische Betreuung möglich ist, sei es auf nationaler Ebene und in Strukturen genauso wie in der individuellen Patientinnenbetreuung. Das ist, also wenn die Menschen mich dafür in Erinnerung behalten, dann ist es gut. Aber jetzt zu sagen, dieses eine Projekt oder jenes Projekt, das waren viel zu viele Projekte. Von daher ist es nicht eines, das ich herausheben würde.
Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Sie brennen für das Thema. Und deswegen glaube ich, das wird gelingen, dass man das so in Erinnerung hat. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview. Und schön,
sehr gerne, hat mich
dass
gefreut.
Sie mitgemacht haben.
Ja, gerne, danke.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war mein Gespräch mit Frau Professor Dr. Bausewein. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei ihr bedanken, dass sie uns so viele Einblicke gegeben hat in ihre Arbeit und in ihr Leben. Ja, im Interview hat sie ja auch ihre beiden Mitarbeiterinnen erwähnt, Sarah Loy und Michaela Bayer. Und wenn Sie mehr von diesen beiden Damen erfahren wollen, dann lege ich Ihnen wirklich sehr deren Buch ans Herz. Es heißt, Am Ende zählt das Jetzt, ist übrigens ein Spiegel-Bestseller, was zwei Palliativpflegerinnen von Sterbenden über das Leben lernen. Und auf Instagram finden Sie die beiden unter elsa.palliativ.care. Schauen Sie doch gerne mal vorbei. Ihnen danke ich jetzt ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Und denken Sie dran, wenn Sie uns Feedback schicken wollen, dann bitte an die E-Mail-Adresse bildung@chv.org. Bis zum nächsten Mal, Ihre Stefanie Vossilus.